herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BitoTransrupt Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und auch heute begrüße ich wieder meinen BitoTransrupt Gesprächspartner Sebastian Blum. Hallo Sebastian.
Hallo Werner.
Unser Thema heute, künstliche Intelligenz, kurz KI, leider wieder ein Thema. Hatten ja schon einige davon, bei dem deutsche Unternehmen, zumindest wenn man aktuellen Umfragen glauben darf, nicht zu den Vorreitern gehören. Wie eine aktuelle Studie von Vincent Bourne im Auftrag von Evernate zeigt, sind nur knapp 2% der deutschen Unternehmen nach eigenen Angaben vollständig KI-bereit. Dementsprechend, so die Studienautoren, sei Aufholpotenzial vorhanden. Und auch beim Marktbarometer Digitalisierung, das wir ja gerade durchführen, sehen die Teilnehmer, so viel kann ich schon spoilern, den größten Nachholbedarf im Bereich KI. Nun stellt sich natürlich zuerst einmal die Frage, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Was menschliche Intelligenz ist, sollte jeder wissen, aber künstliche Intelligenz, ich habe in einem Handelsblattartikel vor ein paar Tagen ein Symbolbild gesehen, in dem ein Mensch einem Roboter gegenüberstand, der sehr ähnlich aussah wie C-3PO aus dem Krieg der Sterne-Filme. Die Älteren werden sich noch dran erinnern. Für die Jüngeren, das ist dieses goldene Manschgerl, das immer neben dem kleinen Waschtrommelteil steht. KI also gleich Roboter. Sebastian, was würdest du jemandem antworten, der dich fragt, KI, was ist denn das?
Naja, grundsätzlich würde ich dem antworten, es ist erstmal ein Bereich der Informatik. So, da sind wir schon mal nicht falsch. Wenn ich jetzt sagen müsste, was KI ist, also ich würde sagen, KI ist irgendwo eine Technologie, die sich mit der Automatisierung von Verhalten und maschinellem Lernen befasst. Also ich sehe ein bisschen diese Elemente maschinelles Lernen und Automatisierung so ein bisschen als Wegbereiter dort, um am Ende, was soll es am Ende bewirken? Künstliche Intelligenz sagt ja, es soll eine Intelligenz entstehen außerhalb des Menschen. Also eine Maschine soll eine Intelligenz aufbauen. Das bedeutet für mich jetzt als Laie, dass diese Maschine selbst lernfähig ist. Sie kriegt also Vorgaben, lernt selber, um damit dann Probleme zu lösen oder Sachen zu machen, die vorher überhaupt nicht im Programmcode waren oder wo sie überhaupt gar keine Ahnung von hatte. Das heißt also, wie eine Art selbstlernendes System, was man dann in gewissen Arten sicherlich als Intelligenz bezeichnen könnte.
Also eben nicht der Roboter, der abends, wenn man nach Hause kommt, an der Tür steht und den Mantel abnimmt. Das, was ich so interessant fand bei der Beschäftigung mit dem Thema, ist eben, dass es eben wirklich so ist, dass KI eigentlich schon sehr viel weiter verbreitet ist, als wir uns das vielleicht vorstellen. Ich habe noch mal ein bisschen so rumgegoogelt, wo überall KI zum Einsatz kommt, also Sprachsysteme, Siri, Alexa, Cortana, nicht möglich ohne KI. Wir googeln oder die meisten von uns googeln wahrscheinlich jeden Tag, oft natürlich vielleicht sogar mehrfach unter dem Namen Rank Brain, wurde KI erstmals bereits 2015 im Rahmen des Hummingbird Updates in die Google-Suche integriert. Also Google-Suche ohne KI funktioniert auch schon nicht mehr. Chatbots auf Webseiten bei Support-Hotlines, denke ich mal, immer häufiger der Fall, egal ob man irgendwo online etwas bestellt, ob man online etwas bucht. Häufig ploppt dann unten rechts irgendein Fensterchen auf und auch da liegt meistens KI dahinter. Aber auch in Bereichen, die vielleicht nicht jetzt so im Konsumentenumfeld sind, Predictive Maintenance, also prädiktive Wartung, da meldet dann eben die Maschine, wenn ein Checkup oder ein Austausch von einem Ersatzteil erforderlich ist. E-Commerce, KI-basierte Algorithmen wissen heute schon, was ich morgen kaufen möchte. Wie vorher wissen sie es, sie lernen schlichtweg, und das hattest du ja gesagt, dieses maschinelle Lernen. Sie lernen quasi aus dem Verhalten, das ich bisher an den Tag und alle anderen Käufer dieses Online-Shops natürlich an den Tag gelegt haben und bauen daraus natürlich Muster über die Verhaltensweise von morgen.
Und dann haben wir natürlich noch den gesamten Bereich der, ich sag mal, visuellen IT-Systeme, das heißt also ja, die ganze Bereich Video, Bilderkennung, genau. Da natürlich im staatlichen Bereich sehr interessant für Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste und so weiter, was weiß ich, dass ich Personen, die ich suche, aufgrund der Bilderkennung in diversen Systemen finden kann und dann sagen kann, Mensch, der steht gerade an der Verkehrsampel in New York City da und das alles am besten in Echtzeit. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auch durch die Snowden-Geschichten so ein bisschen hochgekocht sind. Da sind die schon deutlich weiter, als wir das denken.
Das glaube ich sicher. Auch noch ein Beispiel, weil du gerade Videos sagtest. Ich habe sogar jetzt ein Beispiel mal gesehen zu Audio. Und zwar sogar hier in Good Old Germany bei Volkswagen gibt es Maschinen, die sehr teuer sind und wo auch die Wartung sehr teuer ist. Und die haben mittlerweile Hochleistungsmikrofone, die das Geräusch der Maschine aufnehmen und dann und unterstützt mit KI wissen, wann die Maschine so klingt, dass sie in nächster Zukunft oder in naher Zukunft ausfallen würde, und dann lösen die quasi auch so ein Wartungsticket da aus. Also unglaublich. Hat man also damals da gezeigt in irgendeinem Video auf YouTube, wo also wirklich so eine Maschine in so einem Raum steht und wirklich Mikrofone an unterschiedlichen Stellen angebracht sind. Und wenn die dann irgendwie, ja, natürlich fängt die nicht zu klappern an, das ist für das menschliche Gehör nicht hörbar. Wenn die irgendwo also dann vom Ton anders läuft, dann geht also irgendwo ein Beacon los und dann weiß der Wartungstrupp, jetzt müssen wir ran. Ja, du sprachst es schon an, USA, Deutschland, unterschiedliche Denkweisen. Ich möchte natürlich jetzt gleich auch auf den menschlichen Faktor zu sprechen kommen. Die Befürworter von KI sagen, und die Beispiele haben es ja gezeigt, großer Vorteil künstliche Intelligenz. Ich kann zum Beispiel einfach stupide manuelle Arbeiten automatisieren. Du sprachst diesen Automatisierungsaspekt auch schon an. Damit den Menschen abnehmen. Wenn ich bei dem Beispiel Online-Shop bleibe, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass da jemand hinsitzen muss und sämtliche Bestelllisten manuell durchsehen, um herauszufinden, was wohl der Renner für die nächste Saison werden. Auf der anderen Seite sehen KI-Kritiker natürlich dabei die Gefahr, dass die Maschine den Menschen ersetzt. Du bist ja der Personal, der HR-Spezialist von uns beiden. Auf welcher Seite stehst du da? Ist da eine Gefahr, Mensch versus Maschine, oder siehst du eher die Vorteile?
Sowohl als auch. Also im Bereich Personal würde ich sagen, ist die sind maschinenbasierte Systeme, ja, ich würde sagen, nicht als Ersatz zu sehen, sondern ich würde es mal eher sehen wie Assistenzsysteme. Warum Assistenzsysteme? Ich habe das Problem im Personal- und Recruiting-Bereich, dass ich die Auswahlprozesse im Normalfall sehr subjektiv durchführe. Heißt ganz plump, der Personaler stellt jemanden ein, den er gerne mag. Also das weiß er nicht selber. Also er tut es aber. Das bedeutet, Personaler stellen Leute ein, die ihnen unterbewusst sympathisch erscheinen. So, dadurch bildet sich natürlich eine sehr subjektive Einstellungsprozess und es kommen Leute nicht durch, die vielleicht aber dem Unternehmen gut tun würden, und andere, die dem Unternehmen vielleicht nicht gut tun würden, aber dem Personaler indirekt ähnlich sind, werden dann eingestellt. So, wenn man jetzt sagen würde, man tritt einen Schritt zurück und sagt, ich habe gewisse Parameter, die gebe ich in eine Anwendung rein, in eine Anwendung mit gewisser künstlicher Intelligenz, und lasse mir eine Art objektiveres Bild nochmal vermitteln. Das soll nicht die Entscheidung treffen, aber das kann mir zum Beispiel eine andere Seite zeigen, die ich vielleicht in meiner Häkchenbefangenheit nicht wahrgenommen habe. Und dann könnte es so sein, dass in dem Bereich solche Assistenzsysteme sicherlich dazu beitragen, Entscheidungen zu fällen. Das sehe ich aber als positive Sache in dem Fall. Ich würde es nie sehen, dass eine komplett autonome KI über Bewerber entscheidet. Halte ich für absolut ausgeschlossen, sehe ich auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht.
Und wenn wir aber den Aspekt nochmal betrachten, dass natürlich eben manuelle Arbeiten automatisiert werden, da natürlich Arbeitsplätze wegfallen, es natürlich Menschen gibt, die sagen, naja, so ein, ich sag's jetzt mal, stupider manueller Prozess ist für mich genau das Richtige, muss ich nicht viel denken, mache ich einfach, ist natürlich schwierig dann. Da wird irgendwann dann doch das Silikon und der Algorithmus die Oberhand gewinnen, oder?
Ja, da musst du noch nicht mal Richtung KI gehen. Also ich weiß aus guten Quellen, die ich nicht nenne, dass die technisch machbaren Dinge der Automatisierung, gerade im Bereich der Sachbearbeitung, so weit sind, dass große Teile von Mitarbeiterscharen in Unternehmen, die hauptsächlich Sachbearbeitung tun, damit relativ einfach ersetzt werden könnten. Also das ist technisch schon seit Jahren möglich, aber es wird aus gewissen, ich nenne es mal politischen Gründen oder um das soziale Gefüge nicht umzuwerfen, macht man das natürlich in homöopathischen Dosen. Das bedeutet, wenn du irgendwelche großen, was das sind, nimm mal Versicherung, da wirst du immer weniger dieser klassischen Sachbearbeiter haben, die werden verrentet. Und was stellen die dann neu ein? Die stellen neu ein Datenanalysten, KI-Experten, Programmierer. So, das heißt, du hast diesen Change-Prozess darüber, dass die Leute in Rente gehen. Und dann hast du eben einen Prozess, der dauert vielleicht 10 Jahre oder 15 Jahre. Und dann hast du am Ende, was weiß ich, die Sachbearbeitung auf um 90% gesenkt, hast nur noch eine Spezialabteilung, die Fälle macht, die quasi dann zur manuellen Prüfung sind. Und so, ja, da wird eine Menge an Arbeitsplätzen leider auch dann in diesem Standardbereich wegfallen, überall in der Wirtschaft.
Absolut richtig. Also gerade was den Versicherungsbereich betrifft. Also ich kann auch niemanden nennen, weil ich niemanden kenne, aber ich weiß es, weil ich darüber einen Bericht gelesen habe. Eben bei Versicherungskonzernen ist es mittlerweile wohl auch bereits im Einsatz, dass die also Mahnschreiben von Versicherten oder auch Eingaben, die quasi Versicherungsfälle melden, durch eine KI lesen lassen, um daraus praktisch zu erkennen, wie der Ton, wie die Tonlage des Briefs ist. Also ob der sich schon beschwert oder ob der erst nur anfragt. Also das wird bereits wohl eingesetzt. Und ich meine, gut, ich glaube, da sind wir keine großen Verräter, wenn wir sagen, natürlich, wenn ich heute, was weiß ich, meinen Handyvertrag ändern möchte, wenn ich beim Energieversorger auf ein anderes Paket umsteigen soll, dass da früher halt jemand saß, der dann gemeinsam mit mir irgendeinen Vertrag in dreifacher Ausführung ausgefüllt und dann musste ich unterschrieben und dann weitergeleitet habe. Und irgendwann bekam ich dann die Bestätigung, ja, wurde ausgeführt, dass das heute natürlich deutlich schneller läuft. Das ist sicher klar. Also ich entnehme dem Ganzen, du gehst davon aus, wir werden einfach in 5 bis 10 Jahren dann eine völlig andere auch Beschäftigungslandschaft haben, als wir
Ja.
sie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren hatten.
Ja, du musst es so sehen. Also ich sehe es als gewissen evolutionären Prozess an der Stelle. Also wenn du die Geschichte der Computerentwicklung mal nimmst, also wie die Rechenleistung nach dem Mooreschen Gesetz quasi angestiegen ist, ist ja relativ präzise gewesen. Wir haben heute, also wir haben mit dem iPhone vielleicht von vor 4, 5 Jahren mehr Rechenleistung gehabt als auf der gesamten Apollo-Mission. War so, also in einem Mobiltelefon. Das ist natürlich weitergegangen. Das bedeutet, für mich ist auch dieser Prozess jetzt nicht, das ist die KI, das wird schleichend eingeführt. Das wird immer mehr kommen, je mehr die Rechenleistung und die Systeme auf Standards aufsetzen. Dann hast du eben früher gehabt, okay, wir haben jetzt einen Online-Shop. Oh, dann gehen die Läden kaputt. So, dann hast du erstmal einen Online-Shop, der ist im Prinzip nur eine Digitalisierung des normalen Shops gewesen. So, und dann geht es immer weiter. Dann wurden Prozesse gebaut, Automatisierung gemacht, dass ganz viele Sachen eben, ich sag mal, ohne menschliche Dinge passieren. Dann wirst du in Zukunft immer mehr Sachen haben, dass du zum Beispiel, was weiß ich, Beratungsprozesse über eine KI steuern kannst, über Computer, online, dass du Retourenprozesse steuerst, dass du aber auch, was mega spannend ist, im Bereich Klamotten, Fashion, hast du eine riesige Retourenquote. Wenn du mit künstlicher Intelligenz an das Thema rangehst und die Leute vorab beraten kannst, welche Sachen, die sie sich angucken, ihnen auch wirklich passen, also in echt passen, dann kannst du natürlich so einen Prozess so interessant gestalten, auch für die ganzen Hersteller. Da sind ja ganz viele gerade dran an dem Thema, dass du quasi Mehrwert schaffst, der nicht heißt, ich hab einen Laden, den ich ins Internet packe und das war's. So. Und das kommt aber, das werden wir an einigen Stellen gar nicht merken. Du hast ja vorhin angesprochen, Alexa oder so.
Klar, logisch.
Du siehst ja gar nicht, was unter der Motorhaube ist.
Ja, und du nimmst ja, wie du es ja sagst, auch den Vorteil gerne in Kauf, wenn er für dich einfach ja ein Mehr an Bequemlichkeit oder Kundenservice, wie immer du es nennen möchtest, ja hast. Denn ich meine, wer möchte heute noch über Tage und Wochen einen Bestellvorgang auslösen oder eine Reklamation auslösen? Da bin ich ja als Konsument oder als Empfänger dieses Service ja auch froh, wenn das einfach schneller geht und dass es heute halt in
Genau.
vielen Fällen wirklich nur mit entsprechender Unterstützung ist, nur bei deinem Assistenzsystem, wie du vorhin sagtest,
Und
ist
das
nur
ist
mit.
eben so ein fließender Übergang. Also wenn wir uns mal angucken, wie im Bereich Navigationssysteme, was da passiert ist. Mir als Endnutzer ist es doch in dem Sinne egal, wie im Hintergrund diese Prozesse gesteuert werden. Wenn es so ist, beispielsweise, wir haben Verkehrsströme, die gemeldet werden. So. Dann kann ich theoretisch Prognosen anstellen aufgrund der Verkehrsdaten. Und dann könnte ich theoretisch sagen, wenn ich ein ganz tolles System baue, Achtung, mein lieber Sebastian, du möchtest jetzt da und da hinfahren. Aktuell ist der Weg frei, aber wir wissen aufgrund unserer ganzen Systeme und Daten, die wir haben, dass in dem Moment, wo du da wärst an dem Punkt, wäre dort ein Stau. Das wissen wir jetzt schon, obwohl da aktuell noch gar nichts ist. Und wir schlagen dir jetzt vor, fahr bitte die Strecke ein bisschen anders, weil dann umgehen wir dieses Problem. Und das sind Sachen, die schleichen sich so ein. Das wird in ein paar Jahren für uns vollkommen normal sein. Und jetzt sagt man, oh mein Gott, wie können die das denn wissen? Was ist das denn nun ganz schlimm und so, ne? Aber das wird eben ist eine Komfortfunktion. Das ist ganz häufig so.
Und sicher auch ein Lerneffekt auf beiden Seiten natürlich. Lass
Also.
mich trotzdem nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das natürlich dieses ganze Thema künstliche Intelligenz doch auch etwas kontrovers sieht und auch kontrovers diskutiert. Wir hatten das Thema bereits, ja, Mensch versus Maschine. Es gibt aber natürlich auch noch das Ganze auf die Spitze getrieben, wo natürlich viele sagen oder einige sagen, was passiert denn, wenn quasi die Maschine, ausgebildet durch den Menschen, sich selbstständig macht und irgendwann sich vielleicht sogar gegen den Menschen selbst richtet. In Science-Fiction-Filmen ja immer ein gern verwendeter Plot, wenn dann der Held es schafft, eine Minute vor Ende des Films den richtigen Knopf zu drücken oder den richtigen Code einzugeben und der Maschine dann den Saft wegzunehmen. Es gibt aber auch schon auch ernstzunehmende Warnungen. Habe da ein bisschen mal recherchiert. 2016 erschien ein Film von Werner Herzog, wovon träumt das Internet, englischer Titel Lo and Behold. Und da war unter anderem sogar Tesla-Gründer Elon Musk zu Gast in einem Interview. Und ich meine, der ist jetzt nun mal wirklich nicht als Technikhasser bekannt. Und der sprach auch über diese entfesselte KI und die Gefahren, die damit zusammenhängen, und beschrieb folgendes Szenario. Nehmen wir an, eine KI wird beauftragt, den Wert eines Anlagenportfolios für eine Investmentfirma zu maximieren. Nehmen wir außerdem an, dass der Programmierer, und da haben wir ja immer die Problematik, der Esel sitzt ja immer vor dem Rechner, nehmen wir außerdem an, der Programmierer der KI hat nicht eindeutig festgelegt, wie sie dieses Ziel erreichen soll. Jetzt können natürlich die KI zum Beispiel in Rüstungsfirmen investieren und damit zur Wertsteigerung des Portfolios im schlimmsten Fall einen Krieg provozieren. Klang damals 2016 vielleicht ziemlich spooky, wenn ich aber derzeit an Fake News und Verschwörungstheorien denke, haben wir ja erlebt erst kürzlich, wozu die in der Lage sind, Stichwort Corona-Leugner, Stichwort US-Wahn. Eine gruselige Vorstellung, aber Sebastian, wie siehst du das? Wie nahe sind wir da schon dran an solchen Vorstellungen? Gut, alle anderen sagen immer, nein, das geht nicht, die Maschine kann das nicht, aber irgendwie.
Ich glaube, also ich hatte ihn ja vorhin schon kurz mal erwähnt, nach den Snowden-Enthüllungen, was für Überwachungssysteme vor, ich sage jetzt mal, 5, 6 Jahren schon etabliert waren, was technisch da gemacht wird. Da fand ich zumindest mich immer an den George Orwell-Roman 1984 erinnert, wo man dachte, nee, das wird nicht sein, das kann nicht
Das
sein.
kann
Und
nicht
dann
sein.
sagt man, oh ja, das ist schon so. Und diese Sachen, die du gerade gesagt hattest, also Richtung Elon Musk und so, die werfen ja die Frage auf, und das ist ja das, was da rüber schwingt, die ethische Komponente. Ja? Und ich glaube, das ist in den ganzen Diskussionen mit KI immer ein zentrales Element, dass sich gewisse ethische Konventionen innerhalb der Gesellschaft etablieren muss, um eben solche, ich sage jetzt mal, Übertreibungen oder solche gefährlichen Tendenzen gesellschaftlich zu regulieren. Und diese Diskussion ist ja auch im vollen Gange und die wird auch geführt. Und ich habe dazu nämlich auch noch ein Zitat mitgebracht. Und zwar geht es dann relativ konkret um Gesichtserkennung. Und zwar bietet Amazon unter anderem, macht aber auch Microsoft, die bieten eine Services an in der Cloud, wo ich quasi Gesichtserkennungssysteme buchen kann. Wird von Strafverfolgungsbehörden gerne genutzt, können aber auch von anderen genutzt werden. So, und da ist natürlich der Hintergrund, das ist die Frage, was ist technisch machbar und was darf ich? Und da gibt es ein Zitat vom Amazon-Chef Jeff Bezos. Gesichtserkennung ist ein perfektes Beispiel für etwas, das wirklich positive Auswirkungen hat, sodass man es nicht bremsen will, fügte Bezos hinzu. Und jetzt, aber gleichzeitig gibt es auch Potenzial für einen Missbrauch der Technologie, sodass man Vorschriften will. Im Ergebnis hat sich Amazon nämlich hingestellt und gesagt, meine lieben Leute, und wir sind in Amerika, wir wünschen uns eine staatliche Regulierung, um zu klären, was wir machen dürfen, weil aktuell machen wir das, was wir technisch können, aber das wirft eben die Probleme auf. Und wenn ein Unternehmen wie Amazon oder Microsoft, wenn die schon in Amerika den Staat zur Regulierung quasi auffordern, dann weiß man ja schon, dass sie gewisse Sachen da sehen, dass man gewisse Herausforderungen da frühzeitig klären muss, damit nicht sowas passiert, was du vorhin gesagt hast.
Das ist der eine Aspekt, und du sprachst den Begriff Ethik schon an. Datenethik ist mittlerweile tatsächlich auch ein großer Bereich, an dem international gearbeitet und auch geforscht wird. Auf der einen Seite, was ist technisch möglich, was ist technisch auch ethisch vertretbar? Auf der anderen Seite natürlich ein großer Bereich, gerade auch im KI-Zusammenhang, sind natürlich die Daten. Denn wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, und du sprachst es ja auch an, maschinelles Lernen, also ein Algorithmus, eine Maschine, ein Computer, eine Software lernt etwas, eine Struktur, ein Muster anhand vorgegebener Daten. Und jeder Algorithmus ist auch klar, und damit jede KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen er bzw. sie gefüttert und trainiert wird. Ja. Und jetzt sind wir eben genau an dem Thema, was du ja ansprachst. Ist schön, wenn auch bei Amazon, muss man fast bedauern, dass Herr Bezos jetzt zurücktritt, aber ich hoffe, sein Nachfolger denkt ähnlich. Also wenn man auch bei Amazon eben auf der einen Seite die technische Komponente sieht und sagt, wir können viel mehr, als wir eigentlich tun möchten, stellt sich auf der anderen Seite auch die Frage, na gut, wir haben natürlich Daten und Datenschutz, Datensammeln, Datenkrake, sind ja alles Begriffe, die ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Internet und den großen Internetgiganten ja immer wieder fallen, die aber natürlich auch für die KI eine Rolle spielen. Also welche Daten darf ich dem Algorithmus zum Lernen geben, damit er sich eben am Ende nicht gegen mich dann richtet? Das Thema Datenschutz wird ja gerade derzeit auch wieder kontrovers diskutiert im Rahmen der Corona-Krise. Die Corona-App, behaupten zumindest manche, würde besser funktionieren, wenn sie eben nicht einem so strengen Datenschutz unterliegen würde. In Niedersachsen, weiß ich nicht, ob du da besser informiert bist, ich habe es nur gehört, musste die Post angeblich für den Versand der Corona-Impfeinladung an die 80-plus Personen, die jetzt berechtigt sind, Adresslisten, eigene Adresslisten nach altklingenden Vornamen durchforsten. Man kann hoffen, dass die wenigstens dafür eine KI haben, weil eben die Meldeämter keine Adressdaten liefern durften oder konnten. Und ein Beispiel, das ja so richtig durch die Presse geisterte, Israel hat so schnell seinen Impfstoff nur bekommen, nicht weil es mehr bezahlt, sondern eben auch, weil es im Gegenzug die Impfdaten der Geimpften zwar anonymisiert, was immer das dann heißt, an den Hersteller liefert. Jetzt eben die Frage dann natürlich an dich auch, übertreiben wir es manchmal mit, gerade in Deutschland hier mit dem Datenschutz, wie siehst du das? Oder muss es eben so sein, damit wir überhaupt ja zu einer Datenethik kommen und damit eben am Ende nicht wirklich mal die Maschine den Menschen nicht nur überholt, sondern sich eben auch gegen ihn richtet?
Also ich glaube, man muss immer mal aufpassen, dass man diese Datenschutz, dieses Totschlagargument nicht immer auch für Unfähigkeit nimmt. Also will heißen, immer nur Datenschutz vorzuschieben, weil wir etwas dann nicht hinbekommen haben, ist natürlich eine ganz billige Nummer. Also da muss ich jetzt mal alle Datenschützer auch in Schutz nehmen, weil wenn ich jetzt beispielsweise diese Postgeschichte mal nehme. Also ich bin in dem Thema nicht drin, ich habe da auch
Nee, wie gesagt.
keine Sachen, aber ich stelle mir eben die Frage, wenn ich das so mache, das ist ja, ich meine, momentan wundere ich mich über wenig Dinge, aber das ist
Absolut.
ja so schlecht gemacht. Also da fällt einem ja wirklich nichts zu ein. Und ich meine nicht die Deutsche Post gerade, sondern dass man da so rangeht. Ich hätte zum Beispiel aus meinem normalen Menschenverstand gesagt, naja, in Deutschland, die Leute sind ja alle in der Krankenversicherung. So. Die haben aktuelle Daten, die kriegen die Abrechnung
Ganz
über die
klar.
Ärzte, die machen ja alles so. Die wissen auch, wo Leute leben und wie alt Leute sind und ob sie Risikogruppe wären und so weiter und so weiter. Das heißt, die müssen im Normal und die schreiben ihre Leute ja regelmäßig an. Das heißt, die haben aktuellen Datenbestand. Und da dann zu sagen, liebe Krankenkassen, schickt bitte mal einen Brief raus an alle über, keine Ahnung, 80 Jahre. Und gebt denen bitte bekannt, so und so ist der Ablauf. Die hätten doch eine Trefferquote von wahrscheinlich 99% da, also von der Datenqualität her. Dass ich dann über die Post gehe, ganz ehrlich, das ist ja so, als ob ich dann in Häkchen die GEZ losschicke und sage, jetzt gucken wir aber mal nach und lesen mal von den Klingelschildern ab, ob da so ein Name ist, der in Altdeutsch geschrieben ist. Das könnte dann Oma Hiltrud sein. Aber das ist teilweise einfach nur blöd. Also da komme ich auch nie mit Datenschutz, das ist einfach nur blöd.
Fällt mir jetzt, fällt mir schwer, da etwas dagegen zu sagen, zeigt aber auch, wie kontrovers so ein Thema dann wirklich oft wird, und zwar von beiden Seiten, wenn dann solche Fälle einfach wirklich mal auch wirklich mal publik werden. Also ich kann auch nur sagen, ich habe es nur im Rahmen einer Diskussionsrunde im Fernsehen gehört, dass das wohl so der Fall war. kann man sich eigentlich wirklich ja nur wundern, vor allem wenn man auf der einen Seite die Vorwürfe derzeit hört und liest, ja, aufgrund dieser zögerlichen Haltung der EU würden jetzt Menschen sterben. Ja, also ehrlich gesagt, wenn bei der Post in Niedersachsen, und nochmals nichts gegen Niedersachsen, wird in Baden-Württemberg wahrscheinlich ähnliche Vorfälle geben, wo man noch manuell aktiv werden muss, einfach weil es der Datenschutz nicht hergibt. Dann
Also wie
muss ich
gesagt,
ganz Ketzritz, dann sterben da auch Menschen, denn wenn ich
ja,
eben
aber
meine.
die Menschen sterben nicht, weil die Post irgendwie die Daten nicht sauber
Nein,
hat,
sondern
sondern die Menschen sterben ganz
weil der Müll
einfach
es nicht
nur,
rausrücken. Ganz klar.
weil Leute einfach ihren Job nicht gemacht haben. Da sind momentan Leute in Verantwortung und ich meine jetzt in der Politik, die sind nicht damit angetreten, eigentlich Verantwortung zu übernehmen, wo die Konsequenz quasi jeden Tag passiert, sondern die übernehmen Verantwortung, dass die Neuverschuldung mal in 40 Jahren vielleicht eine Konsequenz hat. So, und da kann ich auch nur sagen, hätte man dieses Datenschutzthema, jetzt hat es ja auch die Corona-App aufgenommen, wenn man gewollt hätte, kann man den Datenschutz natürlich mit Spezialgesetzen auch entsprechend regulieren. Der Bundestag kann jederzeit Gesetze beschließen, um in gewissen Situationen Sachen zu tun. Wenn man das natürlich nicht macht, weil man einfach nichts macht, dann sich zurücklehnt und sagt, ja, aber der Datenschutz hat uns jetzt behindert. Da kann ich wirklich jede Datenschutzbehörde verstehen, die sich da so ein bisschen an den Pranger gestellt fühlen. Die führen ja nur das aus, was quasi
Ganz richtig.
gemacht wurde. Wenn wir also jetzt sagen, Mensch, wir hätten ein Corona-App-Regulierungsgesetz gemacht als Beispiel. So, und wir hätten das ganz konkret geklärt, ja, mit Bundestag, Mehrheit und allem Zip und Zapp. Dann wäre das alles in Ordnung gewesen. Aber nein, man macht das nicht und sagt, ja, wegen Datenschutz können wir jetzt nicht.
Ja, zeigt aber die Problematik, und deswegen habe ich es eben auch in diesem Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz eben angesprochen, dass man häufig gerne das große Fass aufmacht, ohne sich eigentlich mit den kleinen Fässern zu beschäftigen, die man vielleicht auch viel leichter wieder schließen könnte. Ja, vielleicht zum Abschluss, wir haben es ja uns immer vorgenommen, für den Podcast so zum Ende immer zwei, drei Statements abzugeben oder Denkanstöße zu geben. Ich möchte es hier beim Thema KI auch aufgrund des vorher diskutierten nochmal versuchen. Zum einen Statement 1, KI ist da, KI ist quasi Fakt. Dein Schweigen entnehme ich, gibt es nichts dagegen zu sagen.
Ach so, okay, nee, also ich muss mich gerade noch ein bisschen beruhigen von eben,
Ja, ich
aber
merke, ich wollte dich deswegen runterholen. Das war ja der
ja,
Punkt zu
nein, das
sagen,
ist
Mensch,
alles in
habe ich
Ordnung.
ja gar
Nein,
nicht vor,
also
dich jetzt hier so zu enervieren. Auf der anderen Seite gebe
nein.
ich gerne zu, geht mir natürlich ganz genauso.
Also
Aber nee, lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal. Ja,
KI
ist
ist
da.
Fakt. KI ist als Werkzeug eine Sache, die wird so oder so kommen, also immer mehr kommen und sich immer mehr in unseren Alltag so eingraben, dass wir es nicht mal merken.
Statement 2, KI ist für Unternehmen, und darum geht es uns ja auch im B2B-Podcast, ist für Unternehmen ein Erfolgsfaktor. Automatisierung ist zumindest mittelfristig auch ein Muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, in der reinen, ich sag mal, konventionellen Automatisierung und ich sag mal, Effizienzsteigerung, da ist das Ende der Fahnenstange in vielen Bereichen in der deutschen Industrie erreicht. Mit dem KI-Aspekt kann ich da natürlich wirklich noch Werte heben, die ich noch nicht mal kenne. Und in ganz andere Regionen vorstoßen. Also ich glaube, gerade für Unternehmen sind da Potenziale realisierbar, die sie mit den konventionellen Mitteln auf keinen Fall heben können.
Ja, und das dritte Statement, und bitte nicht aufregen, aber ich sage nochmal das Thema Datenschutz, aber ich nenne es, verpacke es ein bisschen anders. Ich sage, wenn ich mich mit den Gefahren und den Risiken von KI auseinandersetzen möchte und muss, dann muss ich es aber auch tun und kann es nicht einfach als Verrücktheit abtun, sondern ich muss mich einfach dann konkret auch mit diesen Fragestellungen beschäftigen und dafür Lösungsansätze finden.
Absolut. Ja, und nicht immer nur jammern, ne? Also jammern im
Ja.
Sinne von der böse Datenschutz und so weiter und so fort. Wir müssen uns eben die Frage stellen, was wollen wir? Wollen wir maximalen Komfort? dadurch aber gläsern sein? Oder wollen wir gewisse Privatsphäre-Sachen und geschützte Räume weiterhin haben? Das ist eine gesellschaftliche Diskussion. Das muss eben in dem Sinne dann geführt werden. Und am Ende gibt es dann gewisse Spielregeln, die man dann so oder so implementiert. Und mit den Spielregeln kannst du dann eben ganz normal die Sachen gestalten. Aber das ist am Ende, wie sich das entwickelt, werden wir sehen, auch im europäischen Bereich jetzt.
Sehr schön. Ich denke, ein sehr schönes Schlusswort. Wir können ja immer nur ein bisschen anreißen und Impulse geben. Bedanke mich an dieser Stelle wieder recht herzlich für deine Ausführung, für den Input. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bin gespannt, was wir uns für die nächste Ausgabe an Thema überlegen. Wünsche noch einen schönen weiteren Tag. Und wir sind ja immer am Freitag mit unseren Aufnehmen. Das können wir ja schon mal zugeben. Wünsche noch mal ein schönes Wochenende und freue mich dann wieder auf die nächste Folge. Danke dir.
Ich kann mich dem nur anschließen und es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Und wir werden sicherlich noch einige schöne Themen beleuchten oder das eine oder andere Thema vielleicht auch einfach mal vertieft wieder hervorziehen. Also von meiner Seite auch. Hat Spaß gemacht, schönes Wochenende und Werner, mach's gut.
Wunderbar. Und an dieser Stelle natürlich an alle Sie da draußen wieder der Hinweis, wenn Sie uns regelmäßig hören möchten, abonnieren Sie uns am besten bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auf jegliche Art von Feedback über die Plattformen, direkt natürlich auch an uns. Und wenn Ihnen dann gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich auch über ein Like. So viel für heute. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.